Gegengerade Spezial. Mirko Boland, vom Probetraining zur Legende. Mit mir, Thomas Löwe.
Und mit mir, Mirko Boland.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode der Gegengerade Spezialserie über die Zeit von Mirko Boland bei der Eintracht. Freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Nach der Serie über Thorsten Lieberknecht erleben wir nun also den nahezu gleichen Zeitraum über 6 Episoden hinweg, noch einmal aus der Perspektive eines Spielers, der durch seine Leidenschaft auf dem Platz und für den Verein zu Recht den Status einer blau-gelben Legende hat. Und wie in der Serie über Thorsten hören wir zunächst in einer Reportage die wichtigsten Ereignisse des jeweiligen Zeitraums, bevor wir in das Gespräch mit Bohle eintauchen. In dieser ersten Episode klären wir, wie Bohle überhaupt zur Eintracht gekommen ist und fangen dabei ganz von vorne an. Seine ersten Schritte beim SV Rees, über die Jugendzeit bei Schalke und den Zebras bis hin zur Eintracht zu Beginn des Jahres 2009. Wir lernen seine Einflüsse, Vorbilder und Wegbegleiter kennen und warum er schlussendlich den Schritt zur Eintracht gegangen ist. Und natürlich ist auch dieses Mal getreu unserem Motto Podcasting in Eintracht mein befreundeter Podcast Eintracht lebenslang wieder dabei und hat mir Fragen für Bohle zugesandt, die ich an passender Stelle eingebaut habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Der Weg zur Eintracht. Der am 23. April 1987 geborene Mirko Boland spielte von seinem 5. bis zum 15. Lebensjahr für den SV Rees. Für einen angehenden Fußballer keine schlechte Wahl, denn der Verein brachte mit Vanessa Martini eine Jugendnationalspielerin hervor, die mit dem FCR 2001 Duisburg im Jahr 2009 den DFB-Pokal gewann. Nach 3 Jahren bei Schalke 04 schloss er sich 2004 der U19 des MSV Duisburg an. Nach 2 Jahren in der zweiten Mannschaft unterschrieb er dann 2008 seinen ersten Profivertrag beim MSV. Er musste aber wegen eines übergroßen Kaders in der zweiten Mannschaft spielen, weshalb er am 01.01.2009 zum Rückrundenstart zur Eintracht wechselte. Bei der Eintracht unterschrieb er zunächst einen Vertrag bis zum 30.06.2010. Marc Arnold zählte im Interview mit der Braunschweiger Zeitung die Gründe für Boles Verpflichtung auf. Er ist ein Linksfuß, der im Mittelfeld auf jeder Position einsetzbar ist und zur Not auch auf der linken Abwehrseite spielen kann. Außerdem ist er technisch stark und kann das Spiel schnell machen. Mirko hatte sich über ein Probetraining im November empfohlen, wie Thorsten Lieberknecht zu berichten wusste. Bohle selber hatte von der Eintracht sowohl durch die Gespräche mit dem Trainer als auch durch das Probetraining einen hervorragenden Eindruck bekommen. Es war schnell klar, dass ich mich für Eintracht entscheide. Außerdem spiele ich gerne vor vielen Zuschauern, verriet er der Braunschweiger Zeitung. Dieser offenbarte auch gleich seine Einstellung zum Fußball, den in Braunschweig neben seiner Vereinstreue bis zum Legendenstatus führen sollte. Laufen und kämpfen kann man immer. Und dann findet man auch oft ins Spiel. Bohle, herzlich willkommen, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast und wir steigen mal ein mit deinem Weg zur Eintracht. Wie kam es eigentlich dazu, dass du zur Eintracht gekommen bist? Und dann fangen wir auch ganz früh an, nämlich in deiner Jugendzeit beim SV Rees. Mit 5 Jahren bist du Vereinsspieler geworden. Wie kam es eigentlich dazu? Wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen Und wie bist du dann zum Verein gekommen und wie hast du dich da entwickelt?
Ja, erstmal danke, dass das hier geklappt hat. Ich freue mich drauf, ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen, ein bisschen was zu erzählen und vielleicht den einen oder anderen auch mal aus der Sichtweise eines Spielers das ein bisschen näher zu bringen und ja, einfach vielleicht auch mal ein bisschen mich noch besser kennenzulernen. Die einen oder anderen kennen mich ja oder haben mich bestimmt auch kennengelernt über die ganzen Jahre. Ja, zu deiner ersten Frage ist es so, dass tatsächlich meine Mutter hat mir immer erzählt, dass ich schon im Bauch so viel getreten habe, dass eigentlich nur ein Fußballer werden konnte. Sie hatte echt da wohl ein paar blaue Flecke immer davon getragen. Und ja, dadurch, dass mein Papa auch total fußballaffin war, selber gespielt hat, war es eigentlich klar, mir, sobald ich krabbeln kann, laufen kann, einen Ball vor die Füße hinzulegen und dementsprechend, ja, war das, glaube ich, gar keine Frage, dass es dann Richtung Fußball geht. Dann bin ich halt zu meinem Heimatverein, dem SV Rees, gekommen. Und ja, so weit meine Eltern mir das erzählt haben und soweit ich mich leider nicht mehr so dran erinnern kann, aber ist es halt so, dass ich wohl direkt auch ja schon ein bisschen was mit dem Ball anfangen konnte, dass man sehen konnte, da besteht schon eine gewisse Chemie zwischen mir und dem Ball. Und von daher ging es dann halt so los erstmal beim SV Rees.
Hast du damals schon so bestimmten Spielern nachgeeifert? Oder also gab es Vorbilder oder Leute, die sozusagen Idole für dich waren, wo du dachtest, hey, genau so würde ich mal werden?
Ja, also das fing, muss ich sagen, wirklich später an. Ich weiß, mein Papa hat mir damals, glaube ich, mein allererstes Trikot war von AC Mailand, Marco van Basten.
Okay.
Mit der Nummer 9.
Gleich hoch eingestiegen.
Richtig hoch eingestiegen. Ja, das, aber da muss ich ganz ehrlich auch sagen, da wusste ich wirklich auch nicht so richtig, wer Marco van Basten ist, sondern mein Papa war FC Köln-Fan und von daher hatte ich dann halt auch immer ja Sympathie zum ersten FC Köln und dementsprechend damals, weiß ich noch, da hat noch, ich glaube, Pierre Littbarski gespielt, so meine ersten Erinnerungen, Ike Hässler, also das waren dann so Spieler, da ich halt im Sturm angefangen habe auch, wie die meisten Kinder wahrscheinlich, ja, war dann halt, da ging da so diese Richtung hin und ich habe dann später, wo ich das ein bisschen bewusster wahrgenommen habe, fand ich so, mein allererstes Idol war wirklich Darius Wosch von VfL Bochum. Mhm. Die Zaubermaus, genau, mit der Nummer 10. Ich bin damals wirklich auch mit dem Bild von Darius Wosch zum Friseur gegangen und habe gesagt, könnte ich bitte die Haare so haben.
Ja. Cool.
Also, ja, das war, glaube ich, so mein allererstes Idol. Das war total lustig und witzig eigentlich, weil er dann halt auch relativ klein war, so wie ich, und ja, auch die gleiche Position gespielt habe. Später bin ich dann vom Sturm, so, ich glaube, ab der E-Jugend, D-Jugend war ich dann halt ein Zehner und bin dann da.
Da halt, fing das schon an, so früh.
Ja, so fing das schon an, genau. Dann bin ich so einen tiefer gerutscht. Und da habe ich dann so ein bisschen Darius Wosch erstmal, das war so mein allererstes Idol, nachgeeifert.
Cool. Du hast es schon mal angesprochen, über den Papa, auch FC-Fan geworden. Befreundeter Podcast von mir, Eintracht Lebenslang, der hat mir auch ein paar Fragen zugesandt. Und die erste, die kommt von Martin und die dreht sich genau um den FC.
Du bist ja bekanntlich aufgewachsen und bist immer noch Fan des ersten FC Köln, dein Hund ja auch mit dem Namen Poldi. Und das heißt doch mal, du warst dort immer mal wieder im Stadion deiner Jugend. Also wie oft warst du da im Stadion, auch in auch mal dann gleich in der Kurve oder noch auf der Tribüne? Und wie sehr und in welcher Form fieberst du heute vielleicht noch mit dem ersten FC Köln mit? Ist ein möglicher Abstieg, zeichnen vor dem 34. Spieltag auf. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Wie sehr hat dich der enttäuscht oder wie sehr warst du erleichtert über den Klassenerhalt, je nachdem, wie das jetzt ausgegangen ist?
Ja, also ich war wirklich sehr häufig im Stadion, damals im Müngersdorfer Stadion noch, im Alten. Und anfangs hat mein Papa mich natürlich mit auf die Haupttribüne genommen. Ich weiß noch, glaube ich, mein allererstes Spiel, da hat der SFC Köln, damals hieß es noch UI Cup, gegen Montpellier gespielt. Also richtig Wahnsinn. Das war unglaublich. Ich glaube, wer hat da noch gespielt? Ich weiß gar nicht, ob Toni Polster da noch war vorne drin. Okay. Also ja, das waren so die ersten, da hatten sie noch, glaube ich, Pepsi als Sponsor. Ich glaube, ich habe da noch ein Trikot irgendwo von. Also das weiß ich nur so ungefähr. Später habe ich dann aber war immer gesagt, weil ich die Stimmung so toll fand, ich wollte dann halt in die Kurve. Und irgendwann hat er mich dann da reingebracht. Er ist dann trotzdem auf die Haupttribüne gegangen und haben wir immer einen Treffpunkt gehabt und dann nachher abgeholt. Später dann meistens noch zum Geißbockheim. Dann immer gewartet, bis die Spieler wieder nach dem Spiel kamen, weil die hatten dann immer Essen da. Und abgewartet und dann stand ich kleiner Knirps da und habe mir immer Autogramme abgeholt. Also das sind aber auch so Erinnerungen, die ich gerne mitgenommen habe, auch für meine Karriere, weil ich später mir das immer auch vorgenommen habe, oder mich versucht hat, dran zu erinnern, wie es war, als ich kleiner Knirps davor stand, vor so einem total nervös und gefragt habe nach einem Autogramm. Also das war mir immer sehr, sehr wichtig. Und natürlich habe ich all die Jahre und auch heute fieber ich noch absolut mit dem FC mit. Ich bin, das ist halt so, wenn man Fan ist, dann ist man auch ein Leben lang Fan und so ist es heute auch noch, ich fieber auch noch mit. Jetzt ist es ja gerade aktuell so, dass sie in der Relegation sind und ich hoffe, dass sie das auch schaffen. Das wäre für den Verein unglaublich wichtig.
In deiner Zeit in Braunschweig, wenn der FC eine Anfrage gestellt hätte, Mensch, Bolo, komm nach Köln, hättest du weich werden können?
Ich hätte definitiv drüber nachgedacht. Ich hatte tatsächlich sogar anfangs mal eine Ausstiegsklausel nur für den FC Köln, wow. Wirklich. Das war aber wirklich noch in der Anfangszeit, weil da hat sich das alles noch wirklich so aufgebaut und tatsächlich gab es, glaube ich, auch mal eine konkrete Anfrage, aber da war die Ausstiegsklausel noch nicht verankert das war alles Geschichte und das ist auch nie zustande gekommen, war auch gut so.
Zurück zu deiner Jugendzeit. Gab es da einen Trainer, Betreuer oder sonstige Einflüsse, von denen du sagen würdest, ohne diesen Einfluss wäre ich wahrscheinlich kein Profifußballer geworden? Oder hätte ich es nicht so weit bringen können?
Ja, das ist immer schwierig zu sagen, weil man weiß ja nie, was, wenn es nicht so gelaufen wäre, wie es dann geworden wäre, muss man auch sagen. Grundsätzlich muss ich natürlich als allererstes meinen Papa hervorheben, der zwar auch in gewisser Art und Weise sehr streng mit mir war, aber trotzdem mich unfassbar gefördert hat und mich überall hingebracht hat, überall mitgefahren ist. Und ich glaube, wenn du so einen Elternteil hast, auch meine Mama, aber mein Papa war halt der Fußballaffine, sag ich mal, in der Familie, die alles da mitgetragen haben. Und da bin ich unglaublich dankbar, dass er mir diesen Weg geebnet hat. So ein bisschen auch, sicherlich gibt's dann den einen oder anderen Trainer, die mich gefördert haben oder auf mich auch gesetzt haben, was halt im Fußball dazugehört, dass du ein bisschen auch Glück hast, dass ausgerechnet der Trainer dich mag. Das ist einfach so im Fußball, dass du dieses Quäntchen auch vielleicht ein bisschen brauchst, dass der auf dich setzt, dich fördert, dir auch bei vielleicht nicht mal guten Spielen immer trotzdem zur Seite steht. Und ich glaube, da müsste ich wirklich eigentlich fast alle aufzählen, weil grundsätzlich ist es ja so, dass jeder irgendwo seinen Teil dazu beiträgt. Sei es der Jugendtrainer beim SVS. Die Kaffeemaschine meldet sich auch mal eben. Wollte auch im Podcast sein. Genau. Und von daher möchte ich jetzt eigentlich außer meinem Papa gar nicht jetzt den einen oder anderen speziell. Jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen.
Das war schon grundsätzlich eine gute Jugendarbeit, die in dem Verein da geleistet wurde.
Ja, man muss natürlich sagen, es ist Amateurklasse gewesen, aber trotzdem hatten wir auch da tolle Trainer, die ehrenamtlich das gemacht haben. Ne? Das ist ja ein kleiner Verein, muss man auch sagen, der in der Region oder im Kreis, sag ich mal, trotzdem immer ganz, ganz gut dargestellt war, zumindest früher war es so. Und auch die Leute, die haben da auch ihr Herzblut reingesteckt und das war toll.
Wie kamst du dann zum FC Schalke?
Tatsächlich habe ich dann Kreisauswahl gespielt, wie es halt so ist. Damals Rees lag ja im Niederrhein, gehörte zur Niederrheinauswahl. Niederrheinauswahl gespielt, wo ich allerdings auch dort teilweise schon mal Innenverteidiger gespielt habe, weil wir in der Kreisauswahl, weil wir einfach nicht genügend Leute hatten, die diese Position spielen konnten oder jetzt von der Qualität her, sag ich mal. Habe dann wohl bei der Niederrheinauswahl, da gibt es ja auch immer diesen Länderpokal, so wo dann wirklich aus ganz Deutschland gegeneinander spielen und da auch auf mich aufmerksam gemacht, hatte dann davor ein Angebot schon vom MSV Duisburg, habe dort ein Probetraining absolviert und hätte dann auch zum MSV Duisburg wechseln können und dann kam der damalige Trainer Edgar Holtig der auch aus der Nähe von Rees kam, der war dort U15-Trainer bei Schalke und hat gesagt, die wollen mich holen und auch ohne Probetraining und so weiter und so fort. Und man muss sagen, damals war auch schon der FC Schalke eine Nummer größer als der MSV Duisburg und hatte da schon gerade auch im Jugendbereich, was Trainingsplätze und so weiter angeht, während ich zum Beispiel beim MSV Duisburg Probetraining auf Asche noch gemacht habe. Ja, so war es. Und war bei Schalke 04, muss man sagen, die hatten da schon eine tolle Trainingsplätze, tolle Trainingsmöglichkeiten auch. Und es war jetzt von der Distanz her auch nicht ganz so weit, dann haben wir uns dafür entschieden. Mhm. So kam ich dann zum FC Schalke 04.
Was waren da so prägende Erinnerungen, die du so hast an die Zeit beim FC Schalke? Oder gibt es da prägende Erinnerungen?
Ja, nimmst ja alles mit. Ne? Ich war dort, hatte eine tolle Saison. Das war natürlich für mich erstmal ein Traum. Du spielst halt gegen Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, FC Köln in der Jugend, Bundesliga. Oder U15 war das ja damals, Bundesliga. Und,
also wenn Revierderby ist, ist klar,
genau, das war schon ganz cool, muss ich sagen. Wenn du dann halt so vom Dorfverein kommst, das ist einfach so. Und ja, sicherlich habe ich dann natürlich da auch ein paar Jungs getroffen. Ich habe mit Manuel Neuer zusammengespielt. Ich habe mit Benedikt Höwedes zusammengespielt. Alexander Baumjohann war in meinem Jahrgang auch. Also das sind Leute, die dann später eine tolle Karriere gemacht haben und die auch nicht so ganz unbekannt sind.
Nicht so ganz.
Also von daher war das echt eine tolle eine tolle Erfahrung und gerade auch nochmal dieses spezifische Training. Natürlich bessere Mitspieler, höhere Konkurrenz, aber auch dadurch unglaublich viel mitgenommen. Und hinzu kam halt auch noch, dass man dort in der U15 Balljunge war und dann war ich 2 Jahre Balljunge. Da habe ich auch einiges miterlebt. Gerade da wurde gerade die Arena auf Schalke eröffnet. Mhm. Also Wahnsinn. Das war cool und Schalke zu dem Zeitpunkt war auch richtig cool. Die hatten da vorne mit Emil Penzer, Ebbe Sand und das war eine coole Truppe, muss man echt sagen. Das war tolle Erlebnisse, die ich da auch als Balljunge miterleben durfte. Ne?
Kann ich mir vorstellen. Ja. Trotzdem nach 2 Jahren zum MSV, 3 Jahren zum MSV. Wie kam es zustande?
Ja, es war so, dass der FC Schalke damals auch dieses Nachwuchskonzept, das fing ja dann da alles wirklich an mit in Fußballinternat und so weiter und so fort, vorantreiben wollte, das aber damals noch nicht so ausgereift war. Ein paar Spieler aus meiner Mannschaft, damaligen Mannschaft, die waren schon auf diesem Internat. Das war dann die Schule Bergerfeld. Das war jetzt auch nicht so eine hoch angesehene Schule, würde ich mal sagen. Und für mich hat das eigentlich unglaublich viel auch noch bedeutet, halt Schule in meiner Heimat zu haben. Da hatte ich halt meine Freunde. Das war wirklich auch, wenn du dann halt mit 15 auf einmal zum FC Schalke wechselst, dann bist du halt 4-mal die Woche Training. Das heißt Schule nach Hause und ich hatte leider das Pech, dass ich, wenn mein Papa nicht gerade mal irgendwie mich noch dahin bringen konnte, weil er auch arbeiten musste, musste ich halt durch den Fahrdienst abgeholt werden und ich war wirklich am weitesten weg. Dann bist du halt 2,5 Stunden jedes Mal um die Dörfer gejuckelt, hast alle eingesammelt und wurdest als letztes weggebracht, hast dann deine Hausaufgaben teilweise noch im Bus gemacht und das war dann so für mich dann wenigstens Schule, da hatte ich wenigstens, habe ich meine Jungs noch gesehen, ne, wo ich mit zusammengespielt habe, meine Freunde und das war mir irgendwie wichtig und ich habe die Entscheidung dann mit meinen Eltern zusammen getroffen und damals war es so, dass der MSV Duisburg da auch ankam und der FC Schalke, muss man auch fairerweise sagen, hat mir dann gesagt auch, okay, wenn du diesen Weg nicht gehen willst, dann würden wir auch dir keine weitere Zukunft hier ausstellen und dann haben wir halt was mit dem MSV Duisburg gefunden.
Okay. Du bist dann nach deiner Jugendzeit, hast 2 Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt. Da irgendwas Bemerkenswertes, was vielleicht Interessantes zu erzählen?
Ja, also das war ja so dann der Start im Seniorenfußball. Man merkt natürlich, bei U23 hast du immer mit ganz, ganz vielen jungen Spielern zu tun. Wir haben sehr hohe Ergebnisse immer gehabt. Wir waren so die Hurra-Mannschaft. Ich habe mit Sascha Mölders da immer gespielt. Simon Terodde bin ich auch mit ihm, habe ich mit ihm eine Fahrgemeinschaft zusammen gehabt. Lange sind wir den Weg zusammen auch gegangen. Das war echt eine tolle Zeit, muss ich sagen. Hab den beiden auch ein paar Dinger mal aufgelegt. Also es war schon eine coole Zeit. Sehr, sehr viel mitgenommen. Haben dann daraufhin ja irgendwann auch den Weg dann geschafft nach oben. zu den Profis, dass wir da mittrainieren durften und letztendlich dann auch dann durch unsere Trainingsleistungen und Einsätze dann, die wir da gezeigt haben, auch einen Profivertrag bekommen.
Wobei du dann erstmal von Peter Neururer in die zweite Mannschaft zurückversetzt wurdest.
Stimmt nicht ganz so, muss ich einlenken, da es so war. Ich habe meinen Profivertrag bekommen, ich habe bei der ersten Mannschaft beim Hallenturnier mitgespielt im Winter und habe da nochmal ordentlich auf mich aufmerksam gemacht und dadurch einen Profivertrag bekommen. Da war der MSV damals Erstligist und im Winter war das und sind dann aber abgestiegen, war dort dann aber auch schon zweimal im Profikader zumindest mit auf der Bank, leider keinen Einsatz bekommen. Und wir sind dann abgestiegen in der zweiten Liga. Damaliger Manager war Bruno Hübner. Der hat dann auch gesagt, die wollten halt Jungs wie Simon Terodde, mir was Neues aufbauen, junge deutsche Spieler. Dann sah es wirklich auch verheißungsvoll aus. Wir sind abgestiegen, wollten einen kleinen Kader haben, haben gesagt, natürlich, wie es meistens dann so auch ist, finanzielle Einbußen und so weiter und so fort. Hatten dann Spieler wie Sandro Wagner auch geholt damals. Und ja, das sah eigentlich recht alles so aus, wie sie es versprochen hatten. Bis auf einmal, weiß ich auch nicht warum, kann ich mir bis heute auch nicht erklären, kam dann auf einmal so eine kleine Kehrtwende und wir hatten ungefähr jeden zweiten, dritten Tag neue Spieler da. Und letztendlich ein Kader von 36 Leuten. In der zweiten Liga, das ist natürlich klar, wenn du dann viele Spieler holst. Ich weiß ja, da war Ailton und Schieß mich tot. Also wir hatten echt eine Multikulti-Truppe da. Also das war echt Wahnsinn. War es natürlich schwierig für Jungs, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen, dann erstmal dort Fuß zu fassen. Die Versprechungen, die sie uns dann gemacht haben, konnte man dann leider nicht so einhalten. Wir haben zwar oben trainiert, unten in der U23 gespielt. Und der Erfolg des MSV blieb dann in der Saison auch aus. Dann hat man gewechselt zu Peter Neururer. Und er hat natürlich auch erstmal gesagt, ganz ehrlich, man kann mit so einem großen Kader nicht arbeiten. Also, ne, du kannst nicht 11 gegen 11 spielen und hast noch 13 Spieler daneben bei und musst die so ein bisschen beschäftigen. Hat dann aber auch gesagt, da wir mit der U23 nur Oberliga gespielt haben, hat er gesagt, würde er dem Simon und mir, damals war es so, eine Ausleihe empfehlen, so um etwas höher zu spielen, Spielpraxis zu sammeln. Zum damaligen Zeitpunkt war es dann so, da war ich schon sehr, sehr enttäuscht. Das war so schon mal die erste große Enttäuschung, ne? Nachdem man eigentlich gedacht hat, okay, man steigt ab, man bekommt vielleicht seine Chancen, eine faire Chance, aber es war dann halt so, wie es war. Und letztendlich kam es dann so zur Eintracht. Ja.
Ganz witzig, du hast es im Nebensatz erwähnt, ein Hallenturnier. Das war in Riesa.
Genau.
Einer, der dich da nämlich gesehen hat, war der Martin von Eintracht Lebenslang und hat genau dazu eine Frage tatsächlich.
Ich kann mich erinnern, dass kurz bevor du zu Eintracht gewechselt bist, im selben Winter, du bei einem Hallenturnier richtig gut aufgespielt hast. Ich habe mal ein bisschen nachgegoogelt, das müsste in Riesa gewesen sein, wo du auch laut, ich glaube, Reviersport steht, dass du da auch sehr gut gespielt haben sollst. Und ich habe halt in Erinnerung, dass du da richtig, richtig für Furore gesorgt hast, richtig gut mit dem Tempo auch klar kamst und ich dich deswegen schon kannte, als du ein paar Wochen später zu Eintracht gewechselt bist und ich gleich dachte, boah, das ist ein guter, weil ich dich halt bei, ich glaube, DSF damals noch bei einem Hallenturnier habe spielen sehen. Also kannst du dich da so dran erinnern und war deine Leistung so gut, wie ich es mir wie ich es in Erinnerung habe oder habe ich das vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen überhöht? Also würde einfach mal interessieren, wie das, ob dieses Hallenturnier wirklich so gut war, wie ich das in Erinnerung habe. Und hat das irgendwie, haben Hallenturniere da irgendwie so eine Rolle gespielt, vielleicht auch für andere Vereine? Oder war, ist das so stark, so ein großer Unterschied zum normalen Fußball, zum Fußball draußen, zum Tagesgeschäft, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wenn Vereine zum Beispiel Spieler schlichten? Also war das für irgendwie ein Thema dann, als du abgegeben werden solltest, dass Vereine vielleicht deswegen eher auf dich aufmerksam wurden?
Ja, das war zu dem Zeitpunkt war es ja erstmal so, dass ich mich aufmerksam gemacht habe für die erste Mannschaft, dass die mir dort halt dadurch einen Profivertrag gegeben haben. Also ich glaube jetzt nicht allein durch das Turnier. Ich habe ja vorher auch schon öfters da mittrainiert, aber sicherlich in dem Turnier habe ich eine ganz ordentliche Leistung gebracht, giftig gespielt, ohne, ja, sag ich mal, großen Respekt irgendwie vor irgendwelchen größeren Spielern und habe da schon ein bisschen auf mich aufmerksam gemacht und dementsprechend war das so eine tolle Erinnerung. Ja, und hat echt Spaß gemacht. Ich habe eigentlich immer gerne Halle gespielt, aber es war halt zum damaligen Zeitpunkt nur ein Hallenturnier. Aber das habe ich für mich genutzt, sicherlich. Und das war ganz, war eine schöne Sache.
Mhm. Du sagst eben, du wärst schon ein bisschen enttäuscht gewesen, dass du dann nicht mehr im Profikader geblieben bist. Wir kennen dich ja eigentlich so als Kämpfernatur. Wie kam es, dass du dann gesagt hast, nee, ich wechsle lieber den Verein, als dass ich jetzt wirklich mich beweise, als ich mich auch ausleihen lasse und dann wirklich meinen Kampf im ersten Duisburger Kader mir zurückhole?
Ja, zum damaligen Zeitpunkt, das war natürlich erstmal, die Enttäuschung war schon groß, ne, weil du dir natürlich generell Hoffnungen gemacht hattest. Unterm Strich muss man aber auch sagen, war es ja so, dass die Eintracht keine Interesse hatte an einer Ausleihe, sondern dann schon, nachdem ich dort das Probetraining absolviert hatte, schon gesagt hat, okay, wir würden dich gerne auch fest verpflichten. Und dann stehst du halt vor so einer Wahl, ne? Und ich habe das zum damaligen Zeitpunkt für mich als richtigen Schritt empfunden. Und im Nachhinein kann ich sagen, war der jetzt auch nicht so schlecht.
Was hatte dich damals überzeugt? Du hast ja gesagt, warst beim Probetraining. Was hat dir die Gewissheit gegeben zu sagen, Eintracht, das ist es, genau das ist der richtige Schritt für mich?
Ja, ich muss sagen, ich war erstmal, das werde ich nie vergessen, ich war erstmal überrascht, wo ich das erste Mal dahin kam. Also ich habe vorher immer meine Trainer gesiezt, das kannte ich nur so. Und dann komme ich runter und dann steht da Thorsten und sagt so, moin, ich bin Thorsten. Ich so, hallo, ja, so. Und ich wusste immer noch nicht so, kann ich ihn jetzt Thorsten nennen? Oder, also man war ja auch ein bisschen aufgeregt, nervös. Aber das war schon mal so der erste Eindruck, wo ich gemerkt habe, so oh, cool, das ist ja mal, es geht, ja, es hat eine andere Bedeutung. Und es ist grundsätzlich auch immer so, dass wenn man aus einer eigenen Jugend kommt, man ist immer der Jugendspieler so, ne? Und wenn du zum anderen Verein wechselst, dann bist du ein Neuzugang und das hat irgendwie einen anderen Wert. Und dementsprechend hat man sich anders auch gefühlt. Und von daher muss ich sagen, ja, hat das einfach gepasst. Mein Papa hat mir ganz, ganz viel erzählt über Braunschweig, 67 Meister, Jägermeister Paul Breitner, also das waren, er war früher von der Arbeit auch ein paar Mal da und hat gesagt, verrückte Fußballstadt. Und dementsprechend hat das zu mir gepasst, so, weil das ist immer so, was ich halt cool fand, schon, ne, schon damals. Und alter Traditionsverein und ja. Mein Berater, damaliger Berater hat halt auch gesagt, dass es ein guter Schritt ist, um Fuß zu fassen. Und gerade auch das, was Thorsten mir erzählt hatte, so was man vorhat, welchen Weg man gehen möchte, dass man halt auch jungen Spielern da Einsatzchancen geben kann, möchte, soll, wie auch immer. Ja, das war dann natürlich alles überzeugende Argumente. Und gerade dann nach so einer Enttäuschung war das dann, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich auf jeden Fall.
Damit sind wir schon in der Zeit in Braunschweig angelangt. Vielen Dank erstmal dafür.
Gerne.
Soweit also Boles Weg von der Jugend bis zur Eintracht. In der nächsten Episode erleben wir noch einmal seine Zeit in der dritten Liga, vom gelungenen Debüt im Eintracht-Trikot gegen Kickers Emden bis hin zur grandiosen Aufstiegssaison 2010-2011. Eine teils wilde Fahrt, die Bole unterhaltsam und mit gewohnter Leidenschaft neu aufleben lässt und uns dabei natürlich so manchen spannenden Einblick gewährt. Bis dahin. Tschüss, macht's gut!